Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Hier sind wieder Markus und Erik für euch. Grüße, Markus.
Grüße an euch da draußen und Grüße an dich natürlich. Ja, jetzt haben wir ja nun endlich unseren nächsten Gegner vor der Brust. Kiel steht an. Aber bevor wir uns mit Kiel und unserem heutigen Gast befassen, haben wir nochmal zwei kleine News für euch.
Und zwar unsere Cheerleader waren bei den Harzer Open, bei den Harzer Cheer Open, um genau zu sein. Und ja, haben da ein schönes Turnier mitgestalten können. Und da waren unsere Mini-Purse dabei und die sind 5. Platz geworden. Die Tiny-Purse haben einen 13. Platz belegen können. Unsere Sparkling-Purse haben mit einem 4. Platz abgeschlossen und die PSC, also das
Pearl Senior Coed.
Danke. Die ja, haben in ihrer Kategorie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an alle, würde ich sagen.
Ja, und dann gibt es noch eine kleine Korrektur vom letzten Mal. Das wurde uns mitgeteilt, dass wir da eine Verwechslung hatten. Denn Daniel Gröber ist der Hall of Famer, den wir irrtümlicherweise zu unserem Schatzmeister gemacht haben. Das ist nicht ganz richtig, denn sein Bruder Robert Gröber ist unser Schatzmeister. In diesem Sinne nochmal danke an Stefan, der da aufmerksam zugehört hat.
Ja, aber ganz ehrlich, muss ich sagen, ich habe in das Stadionheft geguckt, da ist ja eine Doppelseite gewidmet den Hall of Famern und ich habe Gröber gelesen und das Gesicht gesehen und ja, die sehen halt eins zu eins gleich aus, ne? Ist halt ein bisschen unfair.
Haben manchmal Brüder so an sich, habe ich mir sagen lassen. Ja, dann haben wir noch ein Gewinnspiel oft zu lösen.
Wir wollten ja von euch wissen, was Nico hier auf seiner Landessprache gesagt hat.
Podcast der Kuhn, das haben wir rakastan, joder Harry, das joa mir.
Und die Antwort war A, beim Podcast hören trinke ich gern Joritos.
Und das Zufallsprinzip hat Julia Fricker ausgelost. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Wir werden uns jetzt in sehr zeitnaher Zukunft bei dir melden.
Ja, dann würde ich sagen, da kommen wir mal zu unserem heutigen Gast. Eigentlich hatten wir euch ja einen Spieler aus Kiel versprochen. Ja, das hat dann aus Gründen jetzt nie ganz so geklappt und da hatten wir uns kurzfristig um Ersatz bemüht und das ist Hermann Schramm geworden.
Und dann hoffen wir doch mal, dass wir ordentlichen Ersatz gefunden haben. Hallo Hermann, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend.
Grüß dich, Hermann. Danke, dass du so kurzfristig eingesprungen bist für uns.
Bitte, bitte.
Ja, also Hermann Schramm heute hier bei uns in der O-Line tätig. Was genau ist denn deine Position in der O-Line?
Ich bin der Center quasi, der dann Ball nach hinten wirft.
No Center, no Party könnte man sozusagen meinen.
Genau, genau. So lebe ich es auch ungefähr.
Das ist sehr gut. Aber wir machen das ja immer ganz ordentlich. Stell dich doch den Leuten erstmal ein bisschen vor, falls jemand nicht weiß, wer bei uns Center spielt.
Ja, ich bin Hermann Schramm, 27 Jahre und wohne in der Nähe von Leipzig in Eilenburg.
Und
spiele wann, seit...
Ja, ja. Genau, das wollte ich gerade fragen.
Wann genau. Du angefangen hast mit Football? Angefangen habe ich 2015 mit Football bei Leipzig Lions in der Jugend. Konnte da noch ein Jahr spielen und bin dann über die Sachsen-Auswahl mit Dresden in Kontakt gekommen und dann 2016 nach Dresden gewechselt. Zum Herren-Football quasi.
Das ist ja aber auch ein steiler Aufstieg. Also relativ spät angefangen mit Football und danach gleich GFL-Team. Also da ist ja auf jeden Fall auch ein bisschen Naturtalent dahinter, muss man ja schon fast sagen.
Ja, also ich gehe von aus, ja, dass irgendwo ein gewisses Talent da ist. Lief glücklich. Hatte in der Jugend einen amerikanischen O-Line-Trainer. Der war für ein Jahr da und genau in dem Jahr, wo ich angefangen habe. Und ja, da konnte ich ziemlich viel mitnehmen und ja, Sachsen-Auswahl war dann quasi das Sprungbrett.
Aber hast du dann schon ein bisschen Vorwissen mitgebracht zum Football oder war das einfach aus der Kalten heraus?
Eigentlich ziemlich aus der Kalten. Also ich habe ein paar Jahre vorher mal in den Super Bowl geguckt Und habe dann halt geschaut, wo könnte ich Football spielen, als ich so 16, 17 war. Da war halt Leipzig und wie gesagt, ich wohne ein bisschen außerhalb, also eine halbe Stunde mindestens mit dem Zug. Und ja, da habe ich, war eh noch in der Ausbildung in Nordhausen. Und ja, da ist es dann erst mit 18, als ich mein Auto hatte, dazu gekommen, dass ich mal zu so einem Training vorbeischnupper. Und ja, mehr als so vier Versuche für 10 Yards und so ein paar Grundregeln kannte ich bis dato nicht. Also wirklich spielerisch bei null angefangen, also ohne intensives Vorwissen.
Ja, das dann auch nochmal für alle, die irgendwie damit liebäugeln, mal mit Football spielen anzufangen. Das kriegt er alles beigebracht. Ja, dafür sind ja Trainer da und Trainings da, wenn er da noch nie so ganz regeltechnisch oder sowas auf der Höhe seid. Das kriegt er dann schon eingebläut. Und wurdest du in der Jugendauswahl dann von den Coaches abgefischt? Also quasi, die haben dich gesehen und du wurdest angesprochen oder hast du dich dann selber aktiv beworben?
Ich wurde angesprochen. Unser O-Line-Trainer in der Sachsen-Auswahl, das war der O-Line-Trainer der Jugend, der Schmidt, Mario, Mirko Schmidt oder so. Und der hat dann gesagt, hier soll mich mal beim Kruse melden. Und weil immer junge O-Liner gesucht werden. Und ja, bin ich dann über den Kruse in Kontakt und bin im gleichen Jahr wieder Mike Schallow nach Leipzig, nach Dresden gewechselt. Und ja, das war quasi mein Buddy, bis er leider aufgehört hat. mein Travel Buddy sozusagen.
Immer fleißig Fahrgemeinschaften.
Genau, gemeldet. Genau.
Ja, das ist schon, also ich bin jetzt echt überrascht, das wusste ich so gar nicht, dass du so spät mit Football angefangen hast und dann eben gleich in die GFL durchgestartet bist. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung.
Hast du auch immer Center gespielt oder wurdest du dann irgendwann umgeschult?
Ich habe tatsächlich Guard gespielt und auch in meinem ersten Jahr hier in Dresden. Und mir wurde dann nach der Saison gesagt, ich soll mal ein bisschen über den Winter lernen, den Ball zu snappen. Und dann war ich quasi Center vom einen aufs nächste Jahr.
Nee. Aber das ist eine gute Überleitung. Da kannst du uns auch gleich mal erklären, was sind denn eigentlich so die Aufgaben von einem Center und von der, was die Position so mit sich bringt?
Also klar, wie schon vorhin kurz erwähnt, das Wichtigste, den Ball nach hinten zum Quarterback geben, ist quasi die wichtigste Aufgabe. Damit steht und fällt alles. Wenn man da mal verkackt, dann kriegt es auch jeder mit. Und dann ansonsten jetzt bei uns noch quasi wir zählen unsere Gegner, um dann festzulegen, welche Double Teams gespielt werden. Und den Count muss ich halt machen. Genau. Das ist eigentlich so das, was sich jetzt von den anderen Positionen der O-Line unterscheidet.
Also bist du sozusagen auch der, ja, du musst ein gewisses Auge für die Aufstellung der Gegner haben und so.
Genau, also Übersicht. Wie gesagt, das konzentriert sich immer mehr auf Linebacker und D-Liner. Mhm. Was da draußen jetzt passiert, das habe ich jetzt nicht so im Blick. Aber genau, im Prinzip mache ich den ersten Count und danach richtet sich dann, welche Double Teams gespielt werden.
Ich finde immer die schönste Strafe, die es gibt, False Start, the whole team expect the center. Ja. wenn der Center so in der Mitte sitzt und freundlich winkt.
Ja, genau. Das ist quasi die einzige Strafe, die nur ich verschulde und ich nicht kriege. Weil das liegt ja meistens immer am Center. Wenn alle anderen sich zu früh bewegen, dann war meistens das Center dran schuld.
Ja.
Und wie wichtig ist es denn, dass der Center und der Quarterback aufeinander eingespielt ist oder geht das relativ schnell, dass die sich da finden? Ich meine, ihr habt ja ein inniges Verhältnis, du und der Quarterback, also es ist ja ein bisschen touchy auch immer so ein Quarterback bei dir da hinten und ja, ich weiß nicht, also da braucht es ja bestimmt ein bisschen, dass man sich aufeinander einspielt, oder?
Ja, ich sag mal, das braucht die ganze O-Line, nicht nur ich, also auch, weil der Cadence ist anders von jedem Quarterback und da muss man sich prinzipiell immer erstmal ein bisschen drauf einstellen. Dann ist ja die Größe vom Quarterback für den Snap ist halt immer manchmal, ja, bei wie zum Beispiel Steven Duncan letztes Jahr, der war so riesig, da konnten die Bälle auch mal ein bisschen höher kommen. Das muss dann halt, da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Ja, aber ansonsten, ja, klar, ich versuche zu allen Teammates immer ein gutes Verhältnis zu pflegen. So, denke, das ist prinzipiell wichtig, nicht nur beim Quarterback.
Und nimmst du da auch immer mal noch mal ein paar extra Einheiten? Weil ja, wir haben ja nun mal fast jedes Jahr einen neuen Quarterback, wo du dann sagst, beim ersten, zwei, dreimal Training noch mal extra gucken, dass die Snap-Counts und sowas dann stimmen?
Das machen wir meistens, ich sag mal, von Haus aus. Also da muss ich jetzt nicht extra Einheiten nehmen, sondern in den ersten Trainings wird halt auch mal ein bisschen Center und Quarterbacks, die dann ein bisschen snappen, üben auch, dass die Quarterbacks sich halt auch einstellen können. Weil jeder Center, der eine macht einen schärfer, der andere nicht ganz so scharf, ist jeder auch unterschiedlich.
Aber es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen einem Center und einem Longsnapper, ne? Wenn jetzt zum Beispiel gepuntet wird oder sowas, das ist jetzt nie dein Aufgabenbereich.
Nee, gar nicht. Also kann ich auch nicht wirklich. Also und dabei, das ist ja nochmal ein bisschen weiter. Und man, da snappt man ja eigentlich mit zwei Händen. Nicht mal, ich glaube, der Ethan dies Jahr, der kann es auch mit einer Hand, aber. Ja, dann die Technik ist eigentlich anders, komplett.
Ja, weiter. Der Erik sagt es vor uns schon, ist ja so ein bisschen touchy. War das am Anfang, wo du das erste Jahr Center gespielt hast, irgendwie überraschend für dich, als der Quarterback da auf Tuchfühlung gegangen ist?
eigentlich nicht, weil wir spielen eh meist in der Shotgun-Formation. Da kommt es jetzt auch nicht so häufig vor, außer bei dem Quarterback-Sneak. Es war eher im ersten Jahr war, was ich sag mal, das Schlimmste eigentlich so dieses, man macht sich noch so viel Gedanken um den Ballsnappen, was einen ein bisschen ablenkt, was dann irgendwann mit den Jahren blendet man das aus und macht's einfach.
Und quasi nach dem Snap, da kannst du ja dann aufhören und nichts machen, da musst du dich nach vorne orientieren, ne?
Das ist richtig. Das, ja, wie jeder in der O-Line dann muss alles laufen und alles zusammenpassen.
Ja, ihr habt ja dann sicherlich eure zugeordneten Gaps, die ihr entweder freiräumen müsst oder eben eure Gegenspieler, die ihr irgendwie hindern müsst, zum Quarterback zu kommen.
Genau. Seit Coach Paul haben wir das ein bisschen verändert. Bei einer Viererline in der Pass Protection ist der Center da ein bisschen zur Hilfe. Also hat da ein bisschen mehr Zeit, die Guards versuchen, die Leute aufzunehmen. Sodass das auch immer ganz gut ist, um guten Snap rauszukriegen, weil man nicht gleich einen dicken vorm Gesicht hat, der 20 Zentimeter so dir ins Gesicht spuckt quasi.
Stelle ich mir interessant vor, ja. Naja, aber da kommt ja auch sicherlich zugute, dass die O-Line schon ziemlich eingespielt ist jetzt über die Jahre, ne?
Das auf jeden Fall. Ich meine, klar, jetzt der Frank ist neu jetzt neben mir und das dauert auch ein bisschen, also gerade dann muss man vermehrt auf Englisch, wenn Fragen kommen oder sowas machen, so wenn jetzt mit Johann oder Mosti oder Aaron, das kann man immer alles auf Deutsch klären. Aber am Ende ist es total wichtig, dass wir so zusammengeblieben sind, also im Kern jetzt mit Aaron und Mosti, ja, jetzt mein spiele ich ja seitdem ich hier bin zusammen quasi. Und das ist schon wichtig.
Jetzt sind ja auch noch mal zwei neue Spieler dazugekommen, jetzt gerade erst frisch announced, der Paul Jakob und Henry Flatt. Die sind ja jetzt auch schon da, ihr habt ja auch schon miteinander trainiert. Funktioniert das mit denen ganz gut? Ich meine, der Henry Flatt, der ist ja auch noch sehr jung, 19 Jahre.
Der ist ganz jung, ja, ich glaube 19. Das passt, sind nette Jungs. Wird sich jetzt zeigen, wer wo eingesetzt wird, ob als Ergänzungsspieler oder vielleicht auch in die erste Line. Aber ich denke eher, aufgrund seines Alters, der muss erstmal noch ein bisschen lernen und ist dafür auch hier, so wie ich das verstanden habe.
Ja, kann man ja hoffen, dass er vielleicht auch ein bisschen länger bleibt als eine Saison, wenn er dann etwas lernen möchte.
Ja, aber das weiß man nie bei keinem Spieler.
Das stimmt, ja. Genau, jetzt können wir nochmal zurückblicken. Ist ja nur schon wieder ein paar Tage her, aber das Braunschweig-Spiel im großen Stadion, da war ja der Quarterback auch mal gerne ein bisschen selber unterwegs. Ich habe so rausgehört nach dem Spiel in ein paar Sätzen, dass er auch nie, also das war nie sein Ziel, dass er so oft selber läuft. Lag das auch ein bisschen an der O-Line oder waren die Braunschweiger in der Defense einfach, haben die so viel Druck gebracht?
Also es liegt immer mit an der O-Line, sag ich mal, wenn der Quarterback rennen muss. Die Braunschweiger sind physisch starkes Team, schon immer gewesen. Es kann auch, klar liegt es auch mit an der guten Defense, aber Ja, es, O-Line war okay. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie man es auch manchmal im Internet dann gelesen hat oder sowas. Sieht natürlich immer von außen ein bisschen anders aus. Es ist ja manchmal verpasst der Running Back einen Block oder der Quarterback hat sein Read nicht gesehen oder nicht drauf geachtet. Ist nicht immer nur die O-Line schuld, aber ja, sicherlich auch ein Teil.
Ja, das stimmt. Man hatte auch, also ich zumindest öfter mal das Gefühl, dass die Receiver echt einfach super geil gedeckt waren und da die Anspielstation dann einfach nie da war und ne, irgendwann, also ihr könnt ja nie hier 20 Sekunden lang alles frei halten, das funktioniert ja auch nicht so ganz einfach, ohne ein Holding zu machen.
Das stimmt. Ja, und auch, ich denke, Laufspiel hat auch ganz gut funktioniert, wenn wir mit dem mal gelaufen sind, also mit Yassan auch. Ja, war ein solides Spiel, denke ich, auch von der O-Line, vom gesamten Team.
Das darf man ja auch immer nie vergessen, die O-Line ist ja super wichtig, dass der Quarterback Zeit hat zum Werfen, aber fast noch viel wichtiger für das Running Game, weil wenn keine Gaps freigeblockt werden, dann kann der Running Back halt nichts machen.
Ja, genau. Ich meine, Yassan ist schon so ein kleines Kugelblitz, sag ich mal. Ja,
da muss die Gap nicht groß sein, ne?
Genau. Der findet auch kleine Lücken, aber nee, ist klar wichtig, dass da alles passt in der O-Line.
Das ist auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, undankbar, weil in irgendwelchen Statsheets, also das, ihr fallt halt nie auf, ne? Ihr habt jetzt nie, ihr macht keinen Touchdown oder ihr fangt keine Interception oder was auch immer. Das, man kann halt nur, keine Ahnung, an Pressures zugelassen und sowas, aber solche Sachen werden ja in der GFL, glaube ich, gar nicht.
Nee, ich glaube nicht. Ne.
Ja, also halt eigentlich nur Sex. Man kann ja eigentlich nur Sex bei euch.
Ja, ich meine, ist halt so, jeder, der den Sport gut kennt oder selber spielt, weiß, wie wichtig die O-Line ist. Und ich sag mal so, wenn Receiver oder Running Backs von uns in den Stats Listen weit oben auftauchen, ist auch mal ein gutes Zeichen, dass die O-Line nicht ganz so schlecht ist.
Ja, nur vor allen Dingen gerade beim Running Game, was der Erik ja schon sagte. Also wenn man ins Running Game läuft, dann läuft der nie alleine, dann braucht er eine Line, die das freiräumt.
Ja, genau.
Ja, aber aber trotzdem, ihr seid ja jetzt, also warte mal, wen haben wir jetzt in der Starting O-Line? Wir haben, also dich haben wir, Aaron haben wir, Phil.
Musti, dann den Frank und den Johann. Frank
Tuchel und Johann Bachhofner.
Genau.
Genau, obwohl, das ist ja jetzt gar nicht so neu zusammengewürfelt, ne?
Also, nee, der Frank ist neu. Der Johann war ja letztes Jahr schon.
Und wer war an Franks Stelle? War das Lars?
Das war der Lars letztes Jahr. Wir hatten ja die zwei Tschechen noch letztes Jahr.
Genau, die Kasilga-Brüder.
Genau.
Stimmt, ja, genau. Ja. Wir haben ja die beiden Kisilga-Brüder verloren, sozusagen, und Lars Liebisch ist zu den Thunder gegangen.
Genau. Ja, das war schon auch menschlich für mich ein schwacher Verlust, die zwei Tschechen. Aber ist wie es ist. Jeder hat noch ein anderes Leben neben Football.
Ja, die haben ja, glaube ich, beide ihre Karriere auch beendet jetzt. Also, die sind ja nie gewechselt, sondern haben reicht dann jetzt.
Genau.
Aber die waren ja auch viel auf Reisen, so wie du. Wie ist das eigentlich so? Wie viel Zeit geht denn im Jahr für Football bei dir drauf eigentlich, wenn du immer aus Leipzig nach Dresden musst?
Also ich habe noch nie nachgerechnet, wie viel Zeit das wirklich
ist. Vielleicht.
Wahrscheinlich, ja. Also Training alleine ist ja zweimal die Woche. Dann nach der Arbeit so halb fünf ist dann Start und abends ist man gegen 11:30 wieder zu Hause oder so. Und dann die ganzen Spiele noch, die fahre ich auch meistens selber, weil es sonst zu viel Aufwand und Zeit wäre, mit dem Bus noch, also erst nach Dresden zu fahren und dann mit dem Bus. Das würde nochmal viel Zeit rauben, deswegen fahre ich meist mit den Leipzigern immer im Auto, weil es einfach schneller geht. Nach dem Spiel ist man viel schneller zu Hause als mit dem Bus. Ich meine, es gibt so immer mal ein, zwei Busfahrten, die man im Jahr mal mitnimmt, einfach fürs Feeling, sag ich mal, weil so eine Auswärtsbusfahrt nach dem Sieg kann auch ziemlich Spaß machen. Deswegen wird immer versucht, ein-, zweimal im Jahr nehme ich eine Busfahrt mit, aber ansonsten eigentlich alles mit dem Auto.
Ja, gerade wenn das jetzt irgendwie eine weite Auswärtsfahrt, da stelle ich mir das auch anstrengend vor, wenn du erst stundenlang im Auto gesessen hast, hinterm Steuer.
Ja, ich meine, die ganz weiten Auswärtsfahrten, die übernachten wir
ja. Ach ja, stimmt.
Deswegen geht's, da ist dann eher als Anstrengende schnell zurück nach so einem Spiel, dann nochmal, weiß nicht, 6 Stunden im Auto sitzen oder so. Mhm.
Also jetzt zum Beispiel Paderborn, dann rückzu, wenn du da erst 22 Uhr oder so, wenn das Spiel zu Ende war, und dann noch nach Hause fahren, das ist, glaube ich, nicht so angenehm.
Ja, das war nicht so schön. Also das war, glaube ich, auch das späteste, was ich gespielt habe, und eine Direktfahrt. Also das hatte ich, glaube ich, noch nicht, seitdem ich hier bin. Aber ist halt so. Man kann es eh nicht ändern.
Ja, das hat man sich ja ausgesucht gefühlt, ne? Das muss
genau,
man ja sagen.
Das ist, und wenn man sich dann committet, dann, ja, dann gehört das halt dazu.
Ja. Wie sieht es jetzt aus mit Kiel? Fährst du da selber oder ist es so eine Busfahrt, die du mal mitnimmst?
Kiel ist,
haben wir das zu Hause? Das kommt ja erst noch. Siehst du, jetzt bin ich selber.
Jetzt hast du mich verwirrt, ich dachte.
Ja, aber wir fahren ja noch, also ihr fahrt ja nochmal nach Kiel.
Du hast letzte Woche bei den 2 Feld-Interviews auch immer gesagt, nach Kiel.
Ja, echt schön. Ich war irgendwie voll drauf aus, weil es war ja ein Heimspiel, da ist jetzt ein Auswärtsspiel. Ja,
wir haben jetzt, glaube ich, sogar nochmal 2 Heimspiele, wenn ich das richtig gesehen habe. Gegen die Adler ist, glaube ich, auch zu Hause.
Genau, das ist auch dann wieder zu Hause, ja. Und dann geht es nochmal nach Potsdam und dann ist es mal Sommerpause.
Ja. Nee, aber genau. Kiel ist eigentlich, würde ich auch immer mit dem Auto fahren, weil es einen Tag eher Anreisen ist und so. Und dann Freitag noch wegen Arbeit. Da würde ich immer selber fahren. Eher, das ist auch zu lang dann im Bus. Da reicht eigentlich so eine kurze Knackige wie Potsdam oder Berlin. Das reicht aus.
Ja, in Kiel ist dann Ende Juli am 27.
Quasi das dann erste Spiel nach der Sommerpause.
Genau.
Ja, stimmt, genau. Ja, du bist auch schön spät zu Hause. Ich meine, wenn das erst 16 Uhr dann anfängt,
naja. Ja, da bin ich meist so gegen Mitternacht, kurz nach Mitternacht, wenn ich ohne Pausen durchfahre.
Das ist eine Strecke. Also die würde ich, glaube ich, nicht ohne Pausen fahren, weil es sind ja auch schon 400-500 Kilometer.
Ich hatte noch ein Familienfest letztes Jahr und da bin ich, glaube ich, in knapp 5 Stunden oder unter 5 Stunden nach Hause gefahren, ohne Pause.
Ja, das ist zügig auf jeden Fall, ja. Naja, aber wenn wir Kiel jetzt schon vor der Brust haben, auch wenn es jetzt zu Hause ist tatsächlich, wie ich es mal wieder fälschlicherweise gesagt habe, was sind so deine Eindrücke bisher, vor allem im Vergleich zu letzter Saison mit Kiel?
Also im Vergleich zu letzter Saison auf jeden Fall Steigerung. Das, was ich jetzt so gesehen habe, auch ein bisschen überraschend, so die Ergebnisse. Na gut, ich finde sowieso, dass dies Jahr ein bisschen alles überraschend ist.
Ja, das stimmt.
Also auch mit Braunschweig und auch Paderborn und Hildesheim vor allem, dass Hildesheim auch so stark spielt. Aber nee, ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu letzten Jahr, aber seitdem ich in Dresden bin, schon auch immer ein unangenehmer Gegner. Also vor allem die Auswärtsfahrten, diese langen Auswärtsfahrten, das eklige Wetter dort oben meistens.
Jetzt endlich mal ein halbwegs vernünftiger Platz in Kiel.
Das stimmt. Also da hatten wir, ich glaube letztes Jahr hatten wir da drauf das erste Mal gespielt. Und das auch bei strömendem Regen. Das war wirklich Gold wert, dass sie jetzt so einen Platz haben. nee, aber wird auch ein starker Gegner. Ja, aber ich denke, machbar oder muss auf dem Weg zum German Bowl, besser gesagt.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja, Erik, möchtest du noch was wissen von unserem Gast?
Ich wollte gerade nachgucken, wie Kiel letzte Saison abgeschlossen hat.
Kiel ist letzte Saison mit 7. Platz mit 1-11 gegangen.
Ah ja.
Dann sind ja nicht abgestiegen wegen Köln.
Das ist ja genau, da ist ja gut, dass Köln nicht da war.
Ja.
Ja, jetzt stehen sie schon 1-2, ne? Und haben ja auch gegen, jetzt am Wochenende gegen, oder?
Gegen Potsdam.
Ja. Ja gut, wurden sie vermöbelt, aber immerhin 23 Punkte gegen Potsdam musst du erst mal machen.
Ja, hier denke ich auch. Sah solide aus. Ich habe jetzt noch nicht so viel ins Tape reingeguckt. Passiert meistens jetzt dann die Woche vorher. Aber das, was ich gesehen habe, ist eine solide Mannschaft.
Ja, ja, die, so unterschätzen sie nicht auf jeden Fall nie.
Gegen Potsdam die erste Halbzeit in der Konferenz geguckt, da hat man jetzt dummerweise nie ganz so viel davon gesehen. Aber das, was man gesehen hat, da war es auf jeden Fall, die haben Potsdam auch direkt erstmal bei einem im ersten Drive vom Feld geschickt, die Offense.
Ja.
Und haben dort auch gut Meter gemacht. Die sind, glaube ich, sogar in Führung gegangen, Kiel, bevor Potsdam dann halt aufgedreht hat und Potsdam Dinge getan hat. Aber ja, also, ne, ich
die können schon Fußball spielen.
Das definitiv, ja, ja. Das stimmt. Ja, dann würde ich aber auch noch was, eine Frage loswerden wollen. Ich weiß nicht, wie informiert du bist, aber wir haben ja so ein schönes Tippspiel. Immer Plus und Minus, wir halten das recht einfach, was die Ergebnisse angeht. Und ja, da wird man natürlich auch von dir gerne wissen wollen, wie du denkst, wie das Spiel am Wochenende ausgehen wird. Und damit wir dir mal einen kleinen Tipp geben, ich weiß gar nicht, soll ich mal anfangen, Erik?
Ja, bitte.
Werfe ich dich ja immer vor. Ja, hab's ja gerade schon gesagt, Kiel ist auf jeden Fall deutlich besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Nichtsdestotrotz gehe ich mal von einem relativ deutlichen Sieg aus unserer Dresdner Jungs und lege ein was ganz Krummes, plus 19 lege ich mal vor. Ist zwar noch nie, wie sie das machen, aber es ist mir erstmal egal.
Ja, das ist alles machbar. Okay, dann ich lege mal nach. Ich sage, die Defense wird wieder ziemlich geil spielen von uns. Und die Offense, die hat Bock. Ja, ich meine, 3 Touchdowns gegen Braunschweig. Wie gesagt, die Braunschweiger Defense ist ja sehr stark. Und deswegen denke ich, dass da noch mal einiges mehr gegen Kiel geht. Ich gehe mal hoch rein mit plus 28.
Okay. Easy.
Hermann macht einen Touchdown.
Oh,
das Fumble Recovery.
Ja, das, aber meistens passiert da nicht mehr, außer dass man sich einfach nur draufschmeißt.
Einfach weil du das lange Feld vor dir siehst und dir denkst so, ja, nee,
vergiss es. Genau, nie im Leben. Nee, tatsächlich habe ich auch an so plus 21 gedacht. Ich denke, 3 Scores Unterschied ist drin.
Ja, ja, klingt realistisch. Also ich meine, bisher, wenn ich von irgendwelchen Spielern irgendwelche Sachen erwartet habe vor dem Spiel, ist es nie eingetreten. Also Nico hat sich gleich ganz abgemeldet, als
er gehört hat, dass er
2 Touchdowns machen sollte.
Und 150 Yards. Dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Wir danken dir nochmal, dass es so spontan geklappt hat.
Kein Problem, danke für die Einladung.
Und ja, dann wünschen wir dir natürlich viel Erfolg fürs Wochenende und für die restliche Saison. Verletzungsfrei soll es bitte bleiben, bei möglichst allen.
Danke, ja, hoffe ich auch.
Und in diesem Sinne, schönen Abend noch und wir sehen und hören uns dann gegen Kiel.
Genauso machen wir es. Danke, Hermann.
Euch auch noch schönen Abend. Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao.
So, quick and dirty, würde ich sagen. Das war doch nett.
Das war richtig nett. Und da wir ja schon zum Schluss uns mit Kiel beschäftigt haben, wollen wir da jetzt auch mal den Blick voraus auf den nächsten Gegner werfen. Das nächste Spiel findet, wie ich es schon ein paar Mal falsch gesagt habe, zu Hause statt, nämlich am Samstag. Am 8.6. um 16 Uhr ist Kickoff im Bernsdorfer Superdom. Also bitte fahrt nie nach Kiel, weil ihr auf meine Worte gehört habt. Es tut mir leid, dass ich mich da irgendwie mehrfach verhaspelt habe.
Das ist richtig. Ja, gut, was haben wir denn über Kiel zu sagen? Ich meine, also letzte Saison ist Kiel mit dem 7. Platz abgeschlossen. 1 Sieg, 11 Niederlagen. Die Saison lief echt nie so gut für Kiel. Abgestiegen, also sie waren damit letzter abgestiegen, sind sie nie. Ihr wisst natürlich, durch das vorherige Ausscheiden von Köln gab es ja bei uns in der Notstaffel keinen Absteiger. Das heißt aber nie, dass wir so unterschätzen dürfen, denn für uns Dresdner ist das immer ein hartes Matchup. Auch Hermann hat es ja gesagt, das ist immer ein unangenehmer Gegner. Unsere All-Time-Statistik steht bei 15 Siege für uns und 15 Siege für Kiel, also ist komplett ausgeglichen. Ich würde sagen, dass wir da mal zusehen, dass wir da vor die Jungs kommen. Ne?
Ja, die letzten Jahre zeigt es ja auch, da Dresden hat da stetig aufgeholt und eben seine Statistik gegenüber Kiel deutlich verbessert. Für Kiel lief es bisher tatsächlich irgendwie besser, als sie als sie selber gedacht hatten, aber als manch anderer Außenstehender sicherlich gedacht hat. Mit einem Überraschungssieg gegen Braunschweig direkt im ersten Spiel. Gegen Paderborn haben sie lange gut mitgehalten, haben dann aber auch wieder überraschend verloren, muss man ja sagen. Ja, und jetzt am Wochenende gegen Potsdam. Gut, das kann man mal verlieren. Das war jetzt eher weniger überraschend, dass sie das verloren haben.
Ja, aber wirklich, also gegen Paderborn zum Beispiel haben sie mit 2 Punkten verloren, 19-21. Und Potsdam 23 Punkte reinzuwürgen, musste auch erstmal machen.
Ja, und die haben ja, wie gesagt, am Anfang haben sie gut mitgehalten, haben dort irgendwie Potsdam auch eben ein bisschen was gekostet. Das lief nie die ganze rund für Potsdam von Anfang an, wie man es vielleicht anhand des Scores denken mag. Wer da aber wirklich maßgeblich, also wer eigentlich, kann man sagen, der Kieler Spieler ist, den man dort auf jeden Fall beachten sollte, das ist ein alter Bekannter, der ist nur auch schon, ich glaube seit 2019 ist er im Team, der Defense Back CJ Davis. Also gerade letztes Jahr war der Junge einfach in jeder Unit. Der ist nie vom Platz gegangen. Das ist völlig geisteskrank gewesen.
Ja, das ist wild. Also die Statistiken haben mich anfangs auch etwas, etwas verwirrt. Also der hat Statistiken als Quarterback, als Kick-Returner, Defensive Back, auch als Wide Receiver, auch Ones hat er schon gemacht. Also das ist einfach eine Allzweckwaffe. Also im Grunde genommen ist er Defensive Back. aber spielt eben auch, ne, im Special Team und wird eben auch ab und zu mal in der Offense eingesetzt.
Ja, du musst halt sehen, gerade letztes Jahr war er bester Defense-Spieler und bester Scorer der Kiel Baltic Hurricanes. Also das ist richtig wild, ne? Das ist diese Saison schonen sie ihn tatsächlich mal ein bisschen. Da spielt er jetzt aktuell nur als Defense-Spieler. Aber es wäre nie verwunderlich, wenn man ihn auf einmal auch wieder auf der offensiven Seite des Balles sieht.
Und er hat diese Saison, ich meine, die haben 3 Spiele gespielt bisher, die Kieler, der hat schon einen Forced Fumble und 3 Interception gefangen und 1,5 Tackle for Loss. Also da in 3 Spielen, das ist auch, ja, den möchte man auf jeden Fall im Auge behalten.
Ja, das ist richtig. Wer auf jeden Fall auch im Auge zu behalten ist, und das ist auch eine sehr positive Entwicklung, das ist der Running Back Lorenz Rotermund. Der ist dann auch seit 2021 im Kieler Team und der hat sich massiv hochgearbeitet. Der hat dort eher so als Running Back 3 angefangen, immer ein bisschen, ja, hinter den großen Namen, den Imports gearbeitet. Dieses Jahr hat er mal so seine Breakout-Season, hat jetzt mittlerweile schon in 3 Spielen 331 Yards und 3 Touchdowns erzielen können. Also das geht auf jeden Fall gut vorwärts, das Laufspiel in Kiel.
Allerdings, und dann gibt es noch Leute, die Bälle fangen müssen. Da ist auch ein, ja, Urgestein, Benedikt Engelmann, Wide Receiver, der ist schon seit 2015, Entschuldigung, bei den bei Kiel. Und der ist bei, ja, und der ist der All-Time-Leading Receiver in Kiel. Und der hat dort schon 103 Spiele gemacht, hat 330 Bälle gefangen, über 4000 Yard und 36 Touchdowns in dieser Zeit. Und in dieser Saison, ja, da ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen langsamerer Start. Er hat erst 3 Bälle gefangen für 23 Yard. Aber da gibt's noch einen anderen, einen Input, den Isaiah Harris. Der steht bisher mit 250 Yard zu Buche und 3 Touchdowns.
Ja, ich denke mal, Benedikt Engelmann, ne, der ist jetzt hier in seiner 9. Saison oder was das ist. Man wird ja auch nie jünger, ne? Da lässt man sich auch mal ein bisschen, da macht man mal ein bisschen in Ruhe und dann.
Sie von dir auf andere schließen, Markus.
Ja, man sieht's doch bei uns, Erik Seidel, ne? Der ist da auch, der ist zufrieden mit dem, was er jetzt macht. Der muss auch nicht mehr die großen Stats reißen. Der hat sich schon einen Namen gemacht. Genauso auch Benedikt Engelmann. Der ist eine Kieler Legende und der muss jetzt nicht mehr mit sonst wie vielen Yards und Touchdowns glänzen. Ich denke, das ist völlig gerechtfertigt. Gucken wir mal nochmal auf die andere Seite des Balles, des Feldes, so rum. Da gibt es auch noch den Linebacker Robert Rebels III. Das ist auch einer, den man noch aus dem letzten Jahr auf jeden Fall in Kiel kennt. Der ist jetzt auch seine 3. Saison dort mittlerweile. Also kennt man den schon tatsächlich 2 Jahre lang. So rum ist richtig. Ja, der ist auf jeden Fall auch eher ein sehr gefährlicher Mann. Als Linebacker hat er jetzt auch schon 2,5 Sack, Quarterback-Sacks und 4 Tackle for Loss in dieser Saison erzielen können. Und ja, vor allen Dingen seine Tackle for Loss-Quote, wenn man mal über die ganzen Jahre guckt, da ist er bei fast 15 Tackle for Loss. Also ja, der ist auf jeden Fall immer gern auf Quarterback-Jagd unterwegs.
Wow, pass auf, apropos Quarterback.
Das war die Steilvorlage.
Unangenehm. Es gibt natürlich auch noch Leute, die Bälle verteilen müssen, beziehungsweise den einen. Nate Hayden ist der, ja, der Anführer der Offense, der Kieler. Der kommt vom Presbyterian College, Division One College ist das. Da hat er in der Saison 22, ja, bei 180 Würfen 101 an den Mann gebracht, 1300 Yard fast erworfen und 7 Touchdowns, 7 Interceptions. Muss jetzt nichts heißen, also weil die Touchdown-Interception-Ratio ist ja jetzt nie besonders gut bei 50%, aber das ist ja jetzt nie, die Stats sind ja nie übertragbar auf die GFL. Ja, und in der Saison bisher für Kiel, da hat er schon fast 500 Yard geworfen, 6 Touchdowns und 2 Interceptions.
Ja, schon mal eine bessere Quote auf jeden Fall als auf dem College.
Ja.
Ja, genau. Das sind so unsere Spieler, die wir für euch mal rausgesucht haben, wo ihr mal ein Augenmerk hinwerfen könnt, auf jeden Fall. Ich denke auch mal, der Quarterback muss jetzt gar nicht so unbedingt der Passer sein, unbedingt, wenn man so einen starken Running Back dieses Jahr hat. Ja, da sind wir doch auf jeden Fall mal gespannt, was uns am Wochenende erwartet und euch natürlich auch.
Ganz genau, und ich würde sagen, das soll es eigentlich für heute gewesen sein und wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Lasst gerne mal noch mal ein Follow da für all die, die das noch nie gemacht haben, bei dem Podcatcher eurer Wahl und Sternebewertung, dies, das, Bierfriend, Telefriend. Und dann sehen wir euch im Stadion. Ja, bis dahin, würde ich sagen.
Macht's gut, ciao, ciao. Und denkt dran, nächste Woche gibt es wieder.